So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Minuten und Themenwechsel, was vollkommen anderes, aber was auch ein wesentlicher Aspekt ist der ganzen Geschichte, Erkenntnis Gottes und wie die Erkenntnis Gottes zunimmt und wie die Erkenntnis Gottes sich ausbreitet im Volke Gottes. Ich denke, ihr habt inzwischen verstanden, das ist unsere große Not. Nicht irgendwelche praktischen Dinge, wie erreichen wir jetzt die Menschen oder wie nehmen wir zu im Heilungsdienst oder wie kommen jetzt die Geistesgaben irgendwie mehr in Gang oder etwas. Was wir brauchen, ist eine enorme Zunahme der wirklichen Erkenntnis Gottes. Das ist, was wir brauchen. Nicht nur wir hier, sondern das Volk Gottes überhaupt im ganzen Land. Und um das geht es jetzt hier noch einmal. Lass uns bitte aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 15. So, Apostelgeschichte, Kapitel 15. Ich lese mal ab Vers 14. Das ist hier der Schluss von diesem sogenannten Apostelkonzil, wo sie beraten haben. Und da lesen wir Vers 14, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und aller Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Das ist eine sehr, sehr wichtige Passage, weil sie uns hier beschreibt die Identität der ersten Gemeinde. Sie haben ein Verständnis gehabt, wer sie sind im Plan Gottes, was ihre Aufgabe ist, was sie tun sollen und worum es geht. Und sie nennen das Ganze, was also sie dort haben, sie nennen das die Wiederherstellung der Hütte Davids. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff in der Bibel. Das ist eine Prophetie von Amos, die hier zitiert wird. So, da war die Hütte Davids, die ist verfallen und es gab mehrere Phasen in der späteren Geschichte Israels, wo diese Hütte wieder aufgebaut wurde und hier dann die erste Gemeinde, sie sagt, wir werden auch wieder das erleben, wir sind die Erfüllung oder eine Erfüllung, es gab ja schon mehrere Erfüllungen, wir sind eine Erfüllung dieser Prophetie, die Hütte Davids. Und dieses Konzept müssen wir kennen und nachdem wir es kennengelernt haben, dann anfangen, einfach da, wo wir jetzt sind, das zu praktizieren und anzuwenden. Das Ziel von Hütte Davids ist, in der geistlichen Welt Veränderungen zu bewirken, damit Menschen anfangen, den Herrn zu suchen. Das ist also, wofür es Hütte David gibt. Hütte David ist ein Instrument Gottes, um zu bewirken, dass Menschen, sogar ganze Nationen, anfangen, nach dem Herrn zu fragen. Dieses Konzept heißt Hütte Davids, weil David derjenige ist, der das erfunden hat, aber er hat sich das nicht ausgedacht, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes hat er in seiner damaligen Zeit ein revolutionäres, neues Konzept von Gottesdienst eingeführt, was absolut neu war und Revolution war und schockierend war, auch für die Leute, die das Alte gekannt haben. Vor David gab es die Hütte von Mose. Und diese beiden Arten von Gottesdienst gab es, die Art nach Mose, das heißt also, das war Stiftshütte und das war mit Opfer, Tiere und all diesen ganzen Dingen da drumherum Gott wohnte im Allerheiligsten und der hohe Priester einmal im Jahr durfte ins Allerheiligste und alle anderen dienten draußen. David hat das ganze Konzept vollkommen verändert unter der Leitung des Heiligen Geistes und die Gemeinde und die gerufen waren zum Dienst im Lobpreis und Anbetung, sie standen in unmittelbarer Gegenwart Gottes und haben dort alle Gott und seine Herrlichkeit angeschaut und wurden von ihm inspiriert. Mit einem Wort zusammengefasst könnte man sagen, Hütte Davids ist eine Versammlung, ist vor Gott und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Sie dient Gott und sie dient den Menschen da draußen. Tut noch etwas ganz Wichtiges, was ich gleich dazu ergänzen werde. Und sie tun das in einer Mischung von Lob, Anbetung, prophetischer Proklamation und Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Dieses zusammen alles in einem Guss, so wie der Geist das leitet. Das ist das Konzept von Hütte Davids. Und dahinter ist die Idee, wir schaffen einen Weg, wir bahnen einen Weg, dass Menschen anfangen, die jetzt nicht da sind, die da draußen sind, die Gott nicht kennen, die ihn auch gar nicht kennen wollen, dass sie vom Geist Gottes erreicht werden können und dass sie freigesetzt werden, nach Gott zu fragen. Das ist das Konzept. Und die erste Gemeinde hat verstanden, dafür sind wir da. Wenn Paulus sagt in Epheser 6, da sind Mächte der Finsternis und wir haben gegen die zu kämpfen. Ganz klar im Worte Gottes, absolut klar. Wir haben gegen Mächte der Finsternis zu kämpfen. Da muss man leider heute feststellen, dass fast alle Gemeinden so leben, als gäbe es Epheser 6 überhaupt nicht in der Bibel. Sie glauben nicht wirklich, dass es diese Mächte gibt über Nationen, über Städte, über Regionen, über ethnischen Gruppen. Und sie glauben auch nicht, dass sie einen Auftrag haben, gegen die zu kämpfen oder sogar noch siegreich zu sein. Und deswegen wird das einfach ignoriert. Und niemand sagt, wir brauchen das nicht, aber das Verhalten der Gemeinden zeigt, dass sie glauben, wir brauchen das nicht. Das ist ja ganz kunstvoll. Es ist nicht eine Rebellion gegen eine biblische Wahrheit, sondern einfach ein Ignorieren, ein Ausblenden, ein so tun, als gäbe es das nicht. Und das ist fatal. Und das engt die Vollmacht der Gemeinde so extrem ein, weil die Gemeinde ganz wichtige Teile ihres Auftrages nicht wahrnimmt und deswegen auch vom Herrn nur in sehr, sehr begrenzter Weise gebraucht werden kann. Lass uns das ein bisschen näher anschauen, was der Hintergrund oder der theologische Unterbau ist. 2. Korinther Kapitel 4. Vers 4. Dort ist von den Ungläubigen die Rede, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Der Gott dieser Welt, und wir wissen, das ist der Teufel, der Gott dieser Welt, er hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie überhaupt nicht verstehen können, was ist das Evangelium, wer ist Jesus, was bedeutet das Kreuz und warum muss ich errettet werden und warum verlangt Gott von mir, dass ich an ihn glaube. Sie können das gar nicht verstehen. Warum? Weil ihr Sinn total verdreht und verfinstert ist. Das ist die Folge der Sünde und der das verursacht hat, ist der Teufel, der Gott dieser Welt. Und wir gehen raus und versuchen zu evangelisieren, wir merken, die Leute sind gleichgültig und dann sagen wir, die wollen nicht. Aber die Wahrheit ist, die können gar nicht. Sie können gar nicht. Sie können gar nicht wollen, weil sie unter dieser Decke sind, weil sie unter dieser Verfinsterung sind und nicht klar denken können. Ihr Denken ist vollkommen verdreht. Nehmen wir eine zweite Stelle dazu, Apostelgeschichte 26. Und hier beschreibt Paulus seinen Dienst. Vers 17. Ich werde dich, das ist, was der Herr zu ihm gesagt hat, als er sich dem Herrn hingegeben hat und als er bekehrt wurde. Das ist, was der Herr zu ihm sagt. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Schau mal, Stufe 1, Absonderung. Dass er nicht mehr unter diesem Einfluss ist, dass er nicht mehr ihre Mentalität hat, dass er nicht mehr unter dieser Prägung ist. Das ist, was Gott getan hat mit Israel, als sie aus Ägypten herauskam. Was war das Erste? Wascht eure Kleider. Die waren aus Ägypten heraus, aber der Gestank von Ägypten war noch in ihren Kleidern. Und deswegen war die Anordnung, jetzt wascht eure Kleider. Wir müssen endgültig jede Verbindung mit Ägypten, jeden Bezug abbrechen und zu Ende bringen. Das ist Römer 12, sei erneuert euer Denken, damit ihr nicht in Anpassung an die Welt bleibt. Ja, wir müssen rauskommen aus den Werten dieser Welt. Die Welt besteht in Werten. Und diese Werte sind verkehrt. Und das Wort Gottes muss so tief gehen, dass Werte verändert werden. Nicht nur ein paar oberflächliche Ideen. Werte müssen verändert werden. Ja, Grundwerte dieser Welt ist Unabhängigkeit. Und wir haben sehr, sehr viele Christen, die sich oberflächlich bekehrt haben, aber sie leben immer noch in Unabhängigkeit. Und da haben wir die Welt mitten in der Gemeinde. Ja? Und deswegen haben wir so wenig Kraft, die Welt zu überwinden, weil die Welt mitten unter uns ist. So, erste Stufe, Absonderung. Wirkliche Veränderung im Innern. Und dann Sendung. Das ist das Nächste. Dann Sendung, Nationen, zu denen ich dich sende, um was da zu tun? Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Was muss passieren, bevor ein Mensch sich wirklich bekehrt? Die Augen müssen aufgetan werden. Wenn seine Augen nicht aufgetan werden über die Realität Gottes, über seinen Zustand der Verlorenheit, über wie schlimm Sünde ist und warum er verdient, für ewig getrennt zu sein und bestraft zu sein in der Hölle. Wenn seine Augen nicht aufgetan werden für diese geistlichen Wahrheit, er wird niemals sich bekehren. Vielleicht uns zuliebe ein Gebet sprechen, uns zuliebe die Hand heben oder uns zuliebe zur Versammlung kommen oder vielleicht zur Versammlung kommen, weil es da ein paar fesche Mädels gibt oder irgendwas. Aber er wird nicht unter die Herrschaft Christi kommen und lebt dann über Jahre in der Gemeinde und alle denken, das ist unser Bruder oder unsere Schwester. Und da ist nie eine wirkliche Bekehrung passiert, niemals eine Abwendung von den verkehrten Werten dieser Welt. Und er lebt in der Gemeinde mit den alten Werten. Das ist unser Problem. Und wir sind gelähmt durch zu viel Welt unter uns, gelähmt jetzt da draußen diese Festungen anzugehen und Menschen freizusetzen. Paulus sagt, er hat den Auftrag, Augen zu öffnen, damit Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott. Das ist Bekehrung, ihr Lieben. Und er hat genau verstanden, ich kann nicht einfach nur hingehen und predigen, ich muss etwas tun in der unsichtbaren Welt, um ihnen die Augen zu öffnen. Wenn die Augen nicht geöffnet werden, dann fallen die Worte auf den Boden und die Leute sagen, okay, ja, nette Idee, danke, haben wir mal was Neues gehört, okay, viel Glück weiterhin noch. Ja? Aber es bewirkt nichts, es hat keine Durchschlagskraft. Und ist das nicht unsere Situation, dass das Evangelium so wenig Durchschlagskraft hat? Das ist doch unser Problem. Und wenn wir Berichte lesen von alten Erweckungen von vor 100, 200, 300 Jahren, sagen wir, meine Güte, was ist denn da möglich? Was für Power, was für Kraft? Hast du mal gelesen über die Erweckung auf den Hebrideninseln? 47, 48, 49, so in dieser Gegend, 1948 oder so. Duncan Campbell, schon mal gelesen? Kennt ihr gar nicht. Ihr Lieben, man muss solche Dinge lesen, damit man merkt, wie unnormal das alles ist, was wir hier tun. Und damit wir merken, was Gott alles zu tun ist, imstande ist zu tun. Oder Berichte von der Erweckung in Wales damals, 1907. Oder Great Awakening in Amerika, Jonathan Edwards, Whitfield. Da sind Geschichten, wenn das nicht historisch belegt wäre, du würdest denken, ja, wer hat denn hier ein Märchenbuch verfasst? Das ist so grandios, das ist so gewaltig und das öffnet dir so die Augen und sagst, wow, wenn Gott imstande war, sowas zu tun, dann was? Ist ihm die Puste ausgegangen? Ist er in Rente gegangen? Kann er sowas heute nicht mehr tun? Wenn Gott derselbe ist, dann heißt das, wir müssen auf eine andere Art und Weise mit ihm kooperieren und ihm Raum geben, wiederzukommen und etwas Außerordentliches zu tun im Land. Also Stufe Nummer 1, du lernst Englisch, weil diese ganzen Erweckungsberichte sind alle auf Englisch geschrieben. Phase Nummer 2, du studierst Erweckungen. Wales, Great Awakening, Whitfield, Wesley und all diese ganzen Sachen. Und dann sagst du, wow, Gott ist so genial, so gewaltig. Er kann Dinge tun, die sind unbeschreiblich. Gott kann auf eine Gegend kommen, das ist auf den Hebriden passiert. Gott kam auf diese Inselgruppe, er lagerte sich dort. Und Menschen auf der Arbeit, auf der Straße wurden überführt von der Kraft des Heiligen Geistes und haben ihren Zustand verstanden und haben zu Gott geschrien und wurden errettet, ohne Evangelisten, ohne Predigt, ohne irgendetwas und kamen bekehrt dann und suchten dann, rannten ins Dorf und suchten, wo ist die nächste Versammlung. Überall waren Versammlungen. Die haben sich draußen auf dem Feld bekehrt und dann wussten sie, ich muss jetzt in die Versammlung. Und da haben sie das Wort Gottes dann gehört und wurden unterwiesen. Es ist so powerful, was da passiert ist. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt die Berichte von Indonesien und von der großen Erweckung in China und in Korea. Es gibt so viele Sachen. Einiges gibt es übrigens auf Deutsch. Einiges gibt es, aber nicht sehr viel. Ja. Wäre schön, wenn das mal jemand zusammentragen könnte, dass man das irgendwie mal so parat hat und abrufen kann. Okay, wo sind wir? Also, Gott muss kommen und muss Augen auftun. Und dann kann das Wort gepredigt werden und das Wort hat Kraft und das Wort bewirkt etwas und Menschen bekommen Glauben durch das Wort. Jetzt, wir verteilen Traktate, wir laden ein zum Gottesdienst, wir sagen, ah, wäre doch schön, komm doch mal. Und bei uns gibt's auch Sushi nach dem Gottesdienst, ja. Und versuchen die irgendwie mit allen möglichen Dingen oder den Jugend sagen, du, wir bauen auch einen Kicker auf, ja, und ehrlich, ist ganz toll bei uns und so. Ihr Lieben, das geht alles viel zu flach. Menschen brauchen Licht vom Himmel. Sie brauchen Klarheit von Gott über ihren Zustand. Und es muss in ihnen das Verlangen geweckt werden, ja, wenn da ein Gott ist, ich muss das herausfinden. Aber es ist noch nicht mal der Wunsch da, es ist nicht einmal das Verlangen da. Warum? Weil sie zugemüllt sind vom Geist dieser Welt, vom Gott dieser Welt, vom Teufel sind sie zugemüllt und sie kommen nicht mal auf die Idee, zu fragen, ja, vielleicht macht das Leben doch Sinn, vielleicht gibt es doch einen Gott und vielleicht sollte ich ihn finden oder irgendwie in diese Richtung etwas. Und der Dienst der Hütte Davids dient dazu, diese Blockade zu brechen. Die Menschen können das nicht von sich aus. Wir sind die Einzigen als Gläubige, die wir von Neuem geboren sind, die wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wir sind aus einer anderen Welt, wir sind aus dem Reich Gottes. Wir sind die Einzigen, die imstande sind, das zu tun. Niemand kann das für sie tun, außer wir. Und wir haben die Verantwortung, in diesen Krieg zu ziehen, in diesen Kampf zu gehen, gegen die Mächte der Finsternis und das zu tun, was Paulus getan hat. Menschen, die Augen öffnen über die Realität Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und es geschieht im Kontext von dieser Art von Gottesdienst oder Art von Begegnung Gottes eben nach dem Konzept Hütte Davids, wo wir auf eine andere Art und Weise Gott dienen. Und zwar anders in dem Sinne, mit tieferem Verständnis, warum wir tun und was passiert, wenn wir Gott so dienen. Und da ist diese ganze Idee, die so stark enthalten ist im Konzept von Hütte Davids. Lobpreis ist nicht nur, um Gott zu erfreuen und Gott zu erheben und groß zu machen. Lobpreis ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir engagieren uns mit den Waffen Gottes im Kampf gegen Mächte der Finsternis. Und das Konzept von Hütte Davids macht ganz klar, das Allermeiste an dieser Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis ist indirekt. Es ist nicht direkte Konfrontation und direkter Kampf und Ringen mit dem Feind, auch, aber nicht als erste Priorität. Als erste Priorität, es ist da, wir sind vor Gott. Wir glauben, dass er da ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Lobpreis ohne Glauben wird zu einer Routine, genauso wie früher Lieder singen aus einem Buch oder irgendetwas anderes. Ohne Glauben ist es unmöglich. So, wir müssen Menschen haben, die in Jüngerschaft sind, die zu Hause Gott erleben, die zu Hause Gott anbeten. Warum fällt vielen Menschen das so schwer, am Sonntagmorgen die Hände zu heben? Weil sie es 6 Tage die Woche nicht tun. Und dann kommen sie in die Gemeinde und da sind noch andere Leute dabei und jetzt die Hände heben, da fühle ich mich komisch. Ja, wer fragt nach deinen Gefühlen? Das ist ein Befehl, heb die Hände auf im Heiligtum. Wir brauchen an dieser Stelle, wenn es um Kampf geht, die Mentalität einer Armee. Das heißt, da gibt es eine Anweisung, da gibt es einen Befehl und niemand fragt dich oder dich oder dich, wie fühlst du darüber? Hast du das Empfinden, das wäre jetzt gut? Möchtest du das wirklich tun? Ich meine, wie ist dir so? Wollen wir mal darüber sprechen? So etwas gibt es beim Militär nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, wir sind ja viele junge Leute, ob ihr gedient habt und ob ihr euch auskennt mit Militär. Wer hat gedient? Darf ich mal die Hände sehen hier? Ja, siehst du, das sind ganz wenige. Ich heb meine Hände auch hoch. Ich habe auch gedient. Ich war Soldat. Zwar nur 3 Tage. Und wenn meine Frau jetzt da wäre, dann hätte die jetzt ganz laut gehört, wie sie gerufen hat. Und jetzt musst du sagen, dass du 3 Tage Urlaub warst. Ja. Also de facto war ich nicht Soldat. Aber auf dem Papier schon. Aber nur 3 Tage und die hatte ich Urlaub. Aber ich kenne mich aus, weil ich mit anderen gesprochen habe. So, ich weiß, Befehl ist Befehl. Und dann lernen die zu marschieren. Warum lernen die zu marschieren? Was soll das, stundenlang da im Gleichschritt lernen zu laufen? Damit die begreifen, ich bin jetzt nicht mehr nur ein kleines Individuum, sondern wir sind viele, wir haben Macht, wir können was tun und wir gehen nach einer Richtung, nach einer Musik, nach einer Marschordnung und wir bewegen uns zusammen und wir brauchen einander und nur gemeinsam schlagen wir den Feind. Das ist die Idee dahinter. Das Individuum kriegt ein Bewusstsein, wir sind eine Armee, wir sind eine Gruppe und gemeinsam und nur gemeinsam können wir dem Feind entgegentreten. Das ist die Idee dahinter. Und er sagt niemand, wofür soll das gut sein, hier stundenlang im Gleichschritt, 1, 2, 1, 2. Ich verstehe das nicht. Du musst es nicht verstehen, du tust es einfach. Und so ist mit allen anderen Dingen auch. Da gibt es Befehle und dann sagst du nicht, ja, warte mal, darüber müssten wir uns mal jetzt unterhalten. Also ich sehe das doch ein bisschen anders, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wie oft ist das in der Gemeinde? Da spüren wir im Geist, da ist jetzt eine Situation, da müssen wir mal durchbrechen. Der Lobpreisleiter sagt, komm, jetzt singen wir alle in Zungen. Und die Hälfte der Gemeinde setzt sich hin und sagt, wenn der mir sagt, was ich tun soll, dann erst recht nicht. Diese Haltung von Individualismus und ich mache, was ich will, sowas gibt es in einer Armee nicht. Wir sind Familie, ja, aber wir sind auch Armee. Und wir müssen wissen, wann was da dran ist und welche Betonung jetzt da ist. Und müssen mal lernen, wirklich zu begreifen, wir stehen zusammen. Und jeder Einzelne zählt. Mein Leben zählt, meine Haltung zählt. Das ist doch, was wir lesen im Alten Testament. Da ist Achan, der sagt, du, diese Feldzüge Gottes sind genial. Da kann man so viel in die eigene Tasche stecken. Und Gott sagt ganz ausdrücklich, wenn ihr die Feinde besiegt habt, alles, alle Besitztümer des Feindes sind unter dem Bann. Das heißt, das muss alles vernichtet werden. Niemand darf sich das aneignen. Und Achan geht und nimmt das Silber aus dem Zelt und steckt es sich in die Tasche. Und was passiert? Die gesamte Armee erleidet daraufhin eine Niederlage. Wegen eines Mannes. Wir sagen, das ist doch unfair, das ist ja Sippenhaftung. Nein, das ist das Prinzip, wie ganz am Anfang Kain gesagt hat, soll ich denn der Hüter meines Bruders sein? Allerdings, wäre eine gute Idee, dann würde er nämlich noch leben. Wir haben Verantwortung füreinander. Hab Acht aufeinander. Und wir achten darauf, dass zum Beispiel nicht eine bittere Wurzel in irgendeinem aufsteigt. Das heißt, die Gefühle des Einzelnen gegen seinen Vater oder gegen den Pastor oder gegen seine Frau oder gegen seine Kinder oder Kind gegenüber Vater ist nicht Privatsache. Es gehört in die Gemeinde und das muss aufhören und wir haben Verantwortung. Und wenn wir sehen, da ist jemand in Bitterkeit, können wir nicht sagen, naja, das ist seine Sache. Ich mische mich da nicht ein. Das ist total verkehrt. Die ganze Mentalität, was Gemeinde ist, muss sich vollständig ändern. Wir sind Familie, wir haben Verantwortung füreinander. Wir sollen aufeinander aufpassen. Und deine Sünden sind nicht Privatsache. Das ist nicht die Idee, die die Bibel uns gibt, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Und wir alle leiden Verluste, wenn da einer ausfällt und ausstehrt und versucht irgendwie auf seine Art und Weise glücklich zu werden. Wir alle bezahlen dafür. Das ist die Lektion von Achan aus dem Alten Testament. Paulus sagt, diese Geschichten sind uns aufgeschrieben, uns zur Warnung und zur Belehrung. Ja? So, das ist eines der wesentlichen Dinge, wo das Verständnis von Gemeinde sich radikal verändern wird. Ja, dieser Individualismus, und mir hat keiner was zu sagen, das führt nur in Katastrophe. Und der Herr wird dafür sorgen, durch klare Lehre über Jüngerschaft, das hört auf. Wenn du für dich alleine leben willst, wenn du nach deiner Pfeife tanzen willst, nach deiner Musik, kannst du das aber nicht als Teil der Gemeinde, dann bitte woanders, aber nicht innerhalb der Gemeinde. So, Verantwortung und Aufseherdienst der Ältesten als Aufseher über die Seele, das wird wiederhergestellt werden und das wird mit dem Individualismus, ich mache, was ich will, mir hat keiner was zu sagen, das wird damit Schluss machen. Das wird unsere Schlagkraft enorm stärken, enorm stärken. Und dann kommt noch dazu, durch das Wort Gottes bekommen wir wirklich Glauben. Die Sünde ist nicht mehr das Problem und jetzt kann das Wort Gottes uns dienen, wir bekommen Glauben und dann glauben wir, zum Beispiel eben jetzt hier bei diesem ganzen Konzept Hütte Davids, wir glauben, unser Lobpreis, unsere Lieder, unsere Hände hochheben, hat eine Auswirkung in der unsichtbaren Welt. Wir berühren Gott, wir erfreuen ihn, er sieht das, was wir da tun. Ja, er sieht das, du kommst müde von der Arbeit und dann ist da jetzt Lobpreis angesagt, alles in dir sagt, Mann, nee, komm, jetzt lass die singen, hoffentlich nicht zu lange, aber ich kann heute nicht, ich habe einen schweren Tag gehabt. Und du sagst, nein, ich stehe auf, Herr, du siehst, wie es mir geht, ich bräuchte jetzt eine Hängematte, aber du bist Gott und jetzt dienen wir dir und ich tue das. Und das macht mir jetzt im Moment keinen großen Spaß, aber ich ehre dich, weil du mir wichtiger bist und ich lebe nicht nach meinen Gefühlen und deswegen tue ich das jetzt. Und Gott ehrt das und Gott ist erfreut darüber und es bedeutet ihm etwas. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir glauben, dass er uns sieht, dass ihm das etwas bedeutet, dass er wirklich auf uns schaut. Und wir glauben noch etwas anderes. Während wir Gott anbeten, wir glauben, dass mit großer Gespanntheit die Mächte der Finsternis auch da sind und zuschauen und gucken, was wir tun. Und reagieren müssen auf das, was wir tun. Wenn wir Gott preisen und ihn erheben, was passiert? Seine Gegenwart manifestiert sich. Ja, was meinen wir damit? Gott ist doch allgegenwärtig. Was heißt seine Gegenwart manifestiert sich? Gott ist allgegenwärtig. Aber wenn er konkret wählt, an einem bestimmten Punkt, zu einer bestimmten Zeit, sich zu zeigen, sich zu manifestieren, das ist das Entscheidende, was es braucht, um Durchbrüche zu haben. Die allgemeine Gegenwart Gottes bringt keine Durchbrüche, aber die konkrete, lokale Manifestation der Gegenwart Gottes hat eine Auswirkung auf die lokalen Mächte der Finsternis, die dort hausen. Es hat eine Wirkung auf sie. Komm, wir lesen mal Psalm, ich denke, es ist 63. Mein Problem ist, ich habe ein Konzept von einem dreistündigen Vortrag über das Thema und ich habe ein paar Minuten und jetzt mache ich ohne das, weil mich das behindert. Es ist nicht 63, aber 63 ist auch gut. Ich schaue aus im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Im Heiligtum schaue ich aus, für was? Um deine Macht zu sehen. Wenn wir Gott preisen, wir sehnen uns danach, wir wollen seine Macht sehen. Wir warten nicht passiv ab. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach kontraproduktiv, wenn wir in Zeiten von Lobpreis einfach irgendwie in den Genießermodus schalten, uns dahinlegen und warten, dass wir jetzt berieselt werden. Erst haben wir etwas zu tun und wenn wir durchbrechen, dann wird Gott kommen und er wird uns segnen. Aber erst dienen wir ihm, wenn wir erleben wollen, wie er uns dient. Wir dienen erst ihm. So schön das ist, die Gegenwart Gottes zu genießen, soaking, wunderbar, gar kein Problem damit. Aber wir kommen nicht mit Soaking in die Gegenwart Gottes, wir kommen in die Gegenwart Gottes, indem wir durchbrechenden Lobpreis haben. Wir erklären, wir proklamieren, wir stellen fest die Größe, die Macht, die Überlegenheit, die Herrschaft Gottes. Und der Heilige Geist benutzt unsere Worte, unsere Gebete, unsere Lieder. Er benutzt das und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und dann kommt er und dann zeigt er sich. Und dann, wie es so heißt, er strahlt hervor. Psalm 110, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das ist, was geschieht, wenn wir gemeinsam Gott erheben. Gott manifestiert sich und er fängt an zu herrschen über seine Feinde. Wir glauben, dass diese Mächte der Finsternis da sind und dass Gott Waffen gegeben hat, aus unserem Mund diese Feinde zu schlagen. Lieder haben eine Wirkung auf die Mächte der Finsternis, wenn sie im Glauben gesungen oder proklamiert werden. Und wir glauben, dass Gott sein Wort hält. Er ist der, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Wir sprechen über die Macht, über die Überlegenheit, über die Größe Gottes, über seinen Triumph, über die Feinde. Und der Heilige Geist kommt und macht das real, was das jeweilige gesungene, proklamierte, erklärte Wort beinhaltet. Das ist, was geschieht im Geist. Und die Mächte der Finsternis sind da und sie hören zu und sie müssen das hören. Und sie werden durch Worte getroffen, sie werden durch Worte gedemütigt, sie werden durch göttliche Wahrheit entmachtet. Das ist, was geschehen soll im Geist. Aber das kann nur geschehen, wenn wir im Glauben Gott erheben und groß machen, so wie die Schrift das sagt. Ohne Glauben singen wir, und viele Gemeinden tun das, sie singen, um eine nette Stimmung zu haben. Sie haben noch nicht mal den Glauben, Gott zu erfreuen, geschweige denn den Glauben, den Feind zu terrorisieren und zu knechten und zu seine Macht zu brechen und ihn zurückzudrängen. Und das sehen wir im Konzept von Hütte Davids. Gott erscheint in seiner Macht und er erfreut die Menschen, aber gleichzeitig ist es auch ein Terror für die Feinde. Jetzt habe ich endlich diesen Psalm gefunden, der heißt 68, nicht 63. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinen Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja, ist sein Name und frohlockt vor ihm. Hier siehst du das. Das Angesicht Gottes hat eine Doppelwirkung. Die Heiligen freuen sich und die Mächte der Finsternis sind in Angst und Schrecken. Das heißt also, durch unseren Lobpreis verpassen wir ihnen oder wir helfen ihnen zu Begegnungen mit Gott. Es ist wie damals, als sie die Bundeslade genommen haben und haben dann in ihren Tempel mit dem Gott Dagon gestellt. Ja? Und um zu demonstrieren, wer Gott ist und wie jämmerlich und erbärmlich im Vergleich dazu Dagon, dieser Gott der Philister, ist. Am nächsten Morgen liegt die Statue auf dem Boden vor dem Angesicht, weil vor seiner Gegenwart muss sich alles beugen, jedes Knie muss sich beugen. Beim ersten Mal haben sie noch gedacht, vielleicht ein Erdbeben, vielleicht war die Halterung, die den Götzen befestigt, nicht stabil genug, ist irgendwas passiert, haben sie ihn wieder aufgerichtet. Nächsten Morgen lag der wieder auf seinem Angesicht und zerschmettert in lauter Teile. Und sie haben verstanden, Gott ist größer als unser kleiner Götze. Und dann wollten sie den schnell wieder loswerden und haben gesehen, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Gott kommt örtlich, lokal, manifestiert sich und treibt die Mächte der Finsternis zurück. Das ist, was im Unsichtbaren geschehen ist, in der Erweckung, in den Hebriden oder in Wales oder Great Awakening oder wo auch immer. Gott kommt und er schwächt und demütigt seine Feinde. Er drängt sie zurück. Er hindert sie, das zu tun, was sie sonst immer tun, die Leute zu müllen und zu texten und abhalten von dem Eigentlichen. Psalm 8. Gott hat eine Waffe gegeben, er hat eine Macht gegeben in den Mund der Kinder und Säuglinge. Für was? Um zum Schweigen zu bringen den Feind. Wir haben vorhin gelesen, der Gott dieser Welt hat den Sinn verblendet und die Leute können nicht sehen das Licht des Evangeliums, weil sie bombardiert werden mit Lügen über das Leben, über Gott und über sich selbst. Sie werden Tag und Nacht bombardiert. Durch die Medien, durch Gespräche, durch die Atmosphäre. Sie sind unter einem Dauerbeschuss und sie kommen überhaupt nicht dazu, mal durchzuatmen und sagen, okay, jetzt mal ganz von vorne, wer bin ich, was ist das Leben, wofür ist das alles, wie ist das alles entschaffen, kann das wirklich sein mit Evolution, will ich das wirklich glauben oder gibt es eine andere Erklärung, gibt es vielleicht Gott, wenn ja, wie heißt der, wo ist der, kennt der mich? Die Leute kommen nicht zur Ruhe, die werden zugemüllt und der Teufel redet Tag und Nacht. Und das tut er übrigens nicht nur bei den Ungläubigen, das tut er auch bei den Gläubigen. Offenbarung, Kapitel 12. Dort wird von dem Wirken des Feindes gesprochen und so wird der jetzt und so wird er noch viel, viel mehr wirken in den kommenden Tagen. Er will die Gemeinde lähmen und einschüchtern durch Anklage. Wir werden eine enorme Zunahme von diesem Geist der Anklage erleben. Je klarer wir werden, je mehr wir dem Geist dieser Welt entgegenstehen, je mehr wir die Realität Gottes erkennen und proklamieren, kommt ein Geist der Anklage. Ihr seid gegen den Frieden. Ihr seid ein Problem. Ihr seid die Ursache für all die Spannungen und Kriege. Eure Religion ist fanatisch und ihr seid lieblos. Anklage ist die große Herausforderung der Gemeinde. Anklage. Das heißt, der Feind macht ein Bombardement von Lügen. Und du bist nicht würdig und du bist dies und du bist jenes und du verdienst es nicht, von Gott gesegnet zu werden. Und du bist schlecht und du bist böse. Verdammnisse und Anklage ist die Waffe Nummer eins des Feindes. Und wir müssen lernen, frei zu sein von Anklage. Wie tun wir das? Indem wir zum Gegenangriff übergehen. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Was bedeutet die letzte Passage? Sie nehmen keine Rücksicht auf ihre Befindlichkeiten. Sie handeln nicht aus Gefühlen, sondern sie handeln aus Verpflichtung gegenüber der Wahrheit. Und wenn wir Durchbrüche sehen wollen, wenn du Frucht sehen willst in deinem Dienst, du musst lernen, diese Macht der Anklage zu brechen und zu widerstehen und aufzulösen. Und es geschieht durch Worte. Durch das Wort ihres Zeugnisses haben sie den Teufel überwunden. Sie erklären, wer ist Jesus? Was hat Jesus für sie getan? Welche Macht hat das Blut Jesu? Durch diese Waffen wird die Waffe des Feindes gebrochen. Der Widerstand, das Bombardement des Feindes wird gebrochen durch Worte. Worte der Wahrheit, Worte der Lüge, die auf uns niederprasseln, bedrücken uns, entmutigen uns und engen uns ein. Aber Worte Gottes aus unserem Mund mit Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes schaffen Durchbrüche. Das muss der Einzelne lernen und das muss die Gemeinde lernen. So, der Teufel verklagt Tag und Nacht. Tag und Nacht spuckt er seine Lügen aus. Tag und Nacht. Und jetzt sagt Gott, ich habe Waffen dir gegeben. Ich habe eine Macht in deinen Mund gelegt. Für was? Um den Feind, den Rachgierigen, zum Schweigen zu bringen. Das heißt, wir stellen seinen Sender ab. Wir ziehen den Stecker. Wir beenden dieses Programm. Und das tun wir nicht nur für uns, das tun wir für die Menschen, die zugetextet werden. Und so schaffen wir einen geistlichen Freiraum, dass endlich der Heilige Geist durch unsere Fürbitte an den Herzen tun kann, was er schon immer tun kann, ihnen zu zeigen, es ist Gott da und sie sind verloren und sie brauchen ihn. Es ist nicht, dass der Heilige Geist nicht wirken will. Wir geben ihm, weil wir nicht nach biblischer Art und Weise unsere Versammlungen haben. Wir geben ihm keine Gelegenheit, an der Welt zu tun, was er so gerne tun möchte. Wenn der Heilige Geist kommt, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Neulich habe ich gesagt, Gott gebietet alle Menschen, dass sie glauben. Nicht zu glauben ist Sünde. Und der Heilige Geist will Menschen überführen von Sünde, dass sie nicht an ihn glauben, dass sie glauben, sie kriegen das alles alleine gebacken in ihrem Leben und sie brauchen keinen Gott. Und wo kommt diese Zuversicht her? Weil sie nicht daran denken, dass es einen Tag der Abrechnung gibt, weil es einen Tag gibt, wo sie Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben. Deswegen glauben sie, dass sie alles hinkriegen und dass sie gut zurechtkommen. Und eines Tages sterben sie und dann macht es Piff und dann sind sie nicht mehr da und alles ist gut. Das wünschen sich die Heiden. Die wünschen sich das, weil die Idee, ein Gott, vor dem man Rechenschaft ablegen muss, das ist zu viel. Das macht Unruhe. Das heißt, auweia, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Dingern, die ich da fabriziert habe? Was mache ich mit meiner Schuld? Aber sie werden bombardiert, es gibt keinen Gott, mach dir keine Sorgen. Das ist nur Bangemache von ein paar verrückten Predigern. Und das hat alles keine Substanz und mach dir keine Sorgen, alles wird gut sein. Du schläfst ein und dich gibt's nicht mehr und das Problem mit deiner Schuld hat sich in Luft aufgelöst. Das ist die Theologie der Heiden. Das glauben die, das wünschen die sich. Wenn die vehement sagen, da gibt es keinen Gott. Ich sage, ja, weil du dir das wünschst. Das wünschst du dir so gerne. Weil wenn es einen gäbe, würde dich das beunruhigen. Du hast schon genug Dreck am Stecken und du weißt, wenn es einen gerechten Gott gibt, auweia. Die Waffen, die Gott uns gegeben hat, sind dazu da, den Feind zum Schweigen zu bringen. Einen Freiraum zu schaffen, dass der Heilige Geist jetzt durch Fürbitte an Herzen wirken kann. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Grundidee von Hütte Davids. Wir kooperieren mit dem Heiligen Geist und wir schaffen ihm Freiraum. Es klingt komisch, wenn man sagt, Gott ist der Heilige Geist, der ist allmächtig und jetzt braucht er uns, dass er Freiraum hat. Aber das ist die ganze Idee der Bibel. Wir haben eine naive, komische Vorstellung von Allmacht, als wenn Gott auf der Erde hier tun und lassen könnte, was er wollte. Die Bibel sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Gott ist im Himmel und er kann im Himmel machen und tun, was er will. Aber auf der Erde muss der Widerstand des Feindes gebrochen werden, und zwar durch Menschen, damit er wirken kann. Das ist die ganze Idee von der Stiftshütte. Was sagt der Herr, als sie aus Ägypten herauskamen, sie waren in der Wüste, baut mir ein Heiligtum. Für was? Damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Ja, Wie? Wir müssen was tun, damit Gott was kann? Ich meine, Gott ist Gott, ist allmächtig. Wenn du unter uns wohnen möchtest, wieso sollen wir jetzt hier monatelang irgendwie unsere Freizeit damit füllen, dass wir hier was bauen? Wofür müssen wir was bauen, damit du Wohnung nehmen kannst? Weil das fremdes Territorium ist. Und wir sind verantwortlich für was auf diesem Planeten geschieht. Und wir haben diesen Planeten dem Teufel übergeben. Und wir sind jetzt diejenigen, die das rückgängig machen, indem wir annehmen, in Anspruch nehmen, was Christus am Kreuz getan hat, die Macht der Finsternis gebrochen. Das wird erst dann wirksam, wenn wir es anwenden, wenn wir es nehmen. So, wir bauen etwas, damit Gott wohnen kann. Das ist Gemeinde, das ist die Versammlung der Heiligen, das ist echter Gottesdienst. Wir bauen etwas, damit er wohnen kann. Und wenn er wohnt, dann herrscht er und dann streckt er das Zepter seiner Macht aus und dann sprühen die Funken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt ist es wieder weg, aber jetzt weiß ich, dass es Psalm 68 ist. Wir lesen nochmal. Ich finde das so inspirierend, so einfach so genial. Gott wird sich erheben. Wann wird sich Gott erheben? Wenn wir ihn erheben. Hast du jetzt schon mal die Frage gestellt, welchen Sinn das eigentlich macht, wenn einerseits Gott ist der Allerhöchste und dann sagt er, jetzt erhebt mich. Wofür muss der Allerhöchste noch erhoben werden? Er ist doch schon der Allerhöchste. Gott ist der Allerhöchste im Allgemeinen. Aber er muss hier der Höchste sein. Er muss hier erhoben werden über alle Götter. Und das können wir hier tun. Und 20 Kilometer weiter ist immer noch die alte Situation. Gott lässt sich lokal nieder. Durch das, was die Leute an diesem Ort tun. Das ist die Idee von Gemeinde. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Paulus, 1. Korinther 14, er sagt, das ist die Versammlung der Heiligen. Dann kommt der Heilige Geist, dann kommt ein Wort der Prophetie. Und was passiert? Die Herzen, das Verborgene des Herzens wird offenbar. Und dieser Ungläubige erkennt, Gott ist hier. Und er sagt, Gott wohnt hier unter euch. Warum ist das nicht bei ihm zu Hause passiert? Weil Gott da wohnt. Und weil er den Fehler gemacht hat, dahin zu gehen. Und da wurde erwischt. Halleluja. Gott wird sich erheben. Das heißt, seine lokale Macht manifestiert sich, wenn wir ihn erheben. Darum singen wir. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Und seine Macht kommt und lagert sich über uns. Und da ist dieser Doppeleffekt zur Freude der Gerechten. Die Gerechten freuen sich, sie jauchzen vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Und dieses selbe Angesicht Gottes ist Terror, Schrecken, Lähmung, Panik für die Mächte der Finsternis, wie Rauch auseinandergetrieben wird. So treibst du sie auseinander, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt. So werden die Gottlosen, nicht Menschen, die Gottlosen, die Mächte der Finsternis. Im Psalmen heißt es, wir haben das Vorrecht, Könige und Edle zu binden mit eisernen Ketten. Heißt das, wir holen uns hier Ketten aus der Werkstatt und stürmen nach Berlin und binden unsere liebe Angie? Geister in der Himmelswelt müssen gebunden werden. Und das heißt, wenn wir sie nicht binden, bleiben sie frei und mobil und agil. Wir binden sie, wir bringen sie nicht nur zum Schweigen, wir binden sie, wir schränken ihre Mobilität ein, wir lähmen sie. Und dann hören die Aktivitäten des Feindes auf und das macht Raum für den Heiligen Geist zu tun, was er schon immer tun will. Menschen die Augen auftun und dann werden da viele sein, die sich bekehren. Das ist das Konzept von Hütte Davids, das ist das Konzept von wirklicher Offensive im Heiligen Geist. Und du wirst mir zustimmen, die allermeisten Gemeinden heutzutage sind weit, 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 weit von dieser Idee entfernt. Und sie haben nicht die Idee, wir tun jetzt etwas im Geist, wir sind eine Armee, wir sind Soldaten und wir führen Krieg gegen die Mächte der Finsternis. Und wir dienen unserem wunderbaren Gott und wir geben ihm Gelegenheit zu tun, was er schon immer tun wollte. Es ist einfach nur ein Ritual, man singt ein paar Lieder. Vielleicht hat man noch die Idee, wenn man von Wirkung von Lobpreis spricht, man hat die Idee, ja, Lobpreis macht die Portemonnaies auf. Wie ekelhaft ist dieser Gedanke, ist diese Idee. Lobpreis soll die Herzen aufmachen, soll das Herz Gottes berühren und soll eine Zuchtroute sein für den Feind. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und das ganze Konzept von Hütte Davids, das könnten wir jetzt mit vielen, vielen Schriftstellen belegen und zeigen einfach, das ist der Plan Gottes damals gewesen, den er David offenbart hat. Und dann kommen die ersten Gläubigen und sagen, wir gehen zurück zu diesem uralten Erfolgskonzept. Die Hütte Davids muss wieder aufgebaut werden. Und da ist dieses Verständnis. Lobpreis hat eine Wirkung, eine bewusste, gesuchte Wirkung auf die Mächte der Finsternis. Psalm 138, Vers 1. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Er hat die Idee, ich preise Gott, aber die Götter müssen auch da sein. Und die müssen das alle hören. Und es ist für sie Qual zu hören, Gott ist der Höchste. Er ist erhaben über alle Götter. Er regiert mit Macht. Er zerstreut seine Feinde. Die sitzen da und sagen, Hilfe, ich glaube, wir sind die Nächsten. Sie bekommen etwas mit durch die Macht des Heiligen Geistes, der unsere armseligen kleinen Lieder und Worte und Gebete und Proklamationen gebraucht. Aber wenn wir nicht glauben, dass diese Mächte da sind, wenn wir nicht glauben, dass wir sie gegen sie zu kämpfen haben, wenn wir nicht glauben, dass wir Waffen haben, sie zum Schweigen zu bringen, wenn wir nicht glauben, dass Wahrheit sie empfindlich trifft und schwächt, dann machen wir einfach nur was seelisch-menschliches für einen netten Gottesdienst, für eine schöne Atmosphäre. Unser Ziel ist nicht schöne Atmosphäre. Die Soldaten gehen nicht aufs Schlachtfeld, um schöne Atmosphäre zu haben. Die gehen aufs Schlachtfeld für Resultate. Amen. Prost. Unser Herr ist größer als alle Götter, 135, Vers 5. Ja? Die tun so, als hätten sie das Sagen, als wären sie die Tonangebenden, diese Götter, die unsere Kultur prägen. Materialismus. Ja? Und diese Idee, du bist glücklich, wenn du tust, wozu du Lust hast. Das sind Götter. Und wenn das Evangelium diese Götter im Herzen eines Menschen nicht umnietet, ist es nicht das Evangelium. Wenn das Evangelium nur christliche Ja-Sager hervorbringt, aber die nicht befreit werden von dieser Sucht, immer sich selber leben zu wollen, dann ist es nicht das wahre Evangelium. Das Evangelium ist, die Axt wird an die Wurzel gelegt. Wir versuchen da oben irgendwie ein paar ungute Früchte irgendwie zu beseitigen. Ja, das ist nicht die Methode Gottes. Der Baum wird umgehauen. Ein falscher Baum bringt falsche Früchte. Und dann kämpfen wir nicht gegen falsche Früchte, indem wir die Früchte jeden Herbst abpflücken. Wir hauen den Baum um. Das ist Evangelium. Und dann wächst etwas Neues. Das ist, was Jesus meint mit dem Kreuz. Wir nehmen unser Kreuz auf sich. Das alte Leben kommt zu Ende. Und das macht Raum für das neue Leben. Und wir haben oftmals so wenig neues Leben, weil so viel Altes da ist. Das Alte muss weg und dann ist Raum für das Neue. Irgendwo gibt es noch eine wunderbare Stelle, finde ich im Wust meiner Papiere nicht. Aber da ist nicht nur gesagt, Gott ist größer als die Götter, Gott ist erhaben, ich will ihm spielen vor den Göttern. Mitten im Lobpreis gibt es ein ganz kleine, interessante, drei Worte, Powerpack. Mitten im Lobpreis, fallt vor ihm nieder, alle Götter. Was ist das denn? Fallt vor ihm nieder. Zu wem redet man da? Zu den Göttern selber. Wir reden zu dämonischen Kräften und wir teilen ihnen handfeste Ansagen und Befehle. Und wir haben Autorität und wir tun das im Glauben. Und wir glauben, dass Gott das Wort seiner Propheten, seiner Knechte erfüllt. Und sie haben zu tun, was das Wort sagt. Nicht wegen uns, sondern weil das Wort die Wahrheit ist und weil er es sagt. Wir bringen Mächte der Finsternis in Unterwerfung. Mitten im Lobpreis Gottes wenden wir uns ihnen einmal zu. Sie kriegen nicht viel Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist auf den Herrn gerichtet. Aber dann wenden wir uns einmal ihnen zu und dann bum, 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 bum. Okay, Halleluja, du bist großartig, du bist wunderbar. Wir preisen dich. Halleluja, das ist es. Das ist der Fokus darf nicht Kampf gegen die Mächte sein. Ich kenne Gemeinden und es gab auch mal eine Gruppierung, die das sehr stark auf dem Herzen hatte. Und sie sind in dieses Ungleichgewicht gekommen und haben sich konzentriert auf den Kampf gegen die Mächte der Finsternis in einer falschen Art und Weise. Unser Kampf ist indirekt. Wir machen ihn groß und er kommt und macht die Götter klein. Das ist unser Fokus. Das ist gut zum Mitschreiben. Wir machen ihn groß und er kommt und er macht die Götter klein. Und nur ganz konzentriert mal so ein paar Hiebe noch so dazu. Und ansonsten geht es um ihn und seine Größe und seine Schönheit und seine Macht. Und das ist alles in viel Harmonie und Lieblichkeit eingebettet. Wir sind gar nicht militant oder beziehungsweise wir sehen nicht militant aus. Das ist ja der Witz an der Sache. Wir sehen nicht militant aus, aber wir sind das. Wir sind unerbittlich, wir zeigen keine Gnade. Wir vollziehen Gericht, Psalm 139, an den Mächten der Finsternis. Aber das alles in Musik und Lieblichkeit, wie es in Jesaja heißt, mit Zitterspiel und Harfe und mit Pauken. Und der Feind lässt die Zuchtrute herniederprasseln auf seine Feinde. Das ist, was geschieht im Lobpreis, wenn wir glauben, wenn wir das tun nach der Anweisung der Bibel. Und das ist Gottes Methode und das ist die Zukunft, ihr Lieben. Und wir brauchen durch das Wort ein klares Verständnis. Und dann schauen wir, wo können wir uns engagieren und wo können wir das fördern und wo können wir Menschen helfen, in diese Dimension von Lobpreis und geistlichen Kampf hineinzukommen. Und das wird sich auswirken und die Decke wird weggezogen werden und viele, viele Gläubige werden aus ihren pfingstlich-charismatischen Träumen aufwachen und sagen, hey, es gibt etwas anderes. Es gibt neutestamentlich-apostolische Gemeinde und die hat Dinge, die hatten wir nicht, aber wir wollen die haben und wir sollen die haben und wir müssen die haben und wir werden die haben und wir verlassen unsere alten Wege und wir gehen in das Neue hinein. Halleluja, Halleluja. Ich hatte so ein Vorrecht, vor einigen wenigen Wochen einer Gemeinde zu dienen in Kiew in der Ukraine, die über Jahre lang festgefahren war an dieser Word of Faith Bewegung, wo es sehr viele gute Dinge gibt, aber viele andere gute Dinge kennen sie nicht und wollen sie auch nicht kennen. Und das System ist ausgeartet und es gab Machtmissbrauch und es gab viele, viele schreckliche Dinge mit kriminellen Dingen und Finanzen und alles Mögliche. Und diese Leiter von dieser Gemeinde aus dieser Bewegung haben gesagt, hey, da ist ein Systemfehler. Wir gehen nochmal ins Wort, wir schauen nochmal, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Und auf einmal sehen Sie, da gibt es ja Wahrheiten in der Bibel, die wurden Ihnen nie gegeben in Word of Faith. Und Sie sagen, wir steigen aus und wir gehen in das Neue hinein. Wir wissen noch nicht, wie es ist, aber wir wissen, es gibt mehr. Und eine ganze Gemeinde bricht auf und geht in was Neues hinein. Und in dieser Situation hatte ich das vor, euch zu Ihnen zu sprechen. Und es war Offenbarung nach Offenbarung und wow, was es da alles gibt und was der Herr für uns hat. Es war gewaltig. Es war eine wunderbare Zeit. Und das wird auch geschehen mit vielen festgefahrenen Gläubigen und Gemeinden und Gruppierungen und Denominationen. Wenn wir anfangen, für sie zu kämpfen, das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Und wir kämpfen für sie. Wir kämpfen, dass die religiösen Bretter vorm Kopf einfach zerbrechen und runterfallen. Und dass sie mehr sehen von Gott. Aber nicht in einem Geist des Stolzes, wir haben es und sie nicht, sondern in einer Haltung des Erbarmens. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und Gott möchte sie auch segnen. Gott möchte sie gebrauchen. Und wir kämpfen für sie. Wir schreiben sie nicht ab. Wir kämpfen für sie. Und wir beten und wir ringen in Fürbitte. Und wir beten, dass der Geist der Offenbarung und der Weisheit kommt und ihnen die Augen auftut. Das ist, was wir tun in Hütte David. Das ist unser Auftrag. Blinde Augen aufzutun, Menschen freizusetzen, ihnen die Ketten zu nehmen und ihnen zu helfen, in das hineinzukommen, was er hat. Und als Folge davon wird die Erkenntnis Gottes das Land fluten. Das Land wird voll werden von Erkenntnis des Herrn. Das ist der Plan, das ist der Auftrag in Kürze und das ist, was der Herr uns vorlegt. Nimm das mit, studiere das, vertiefe das und finde heraus, wie kannst du das vor Ort umsetzen? Wie kannst du anfangen, das zu leben? Du brauchst nicht so eine wunderbare Band, du brauchst ein paar Herzen, die sagen, wir wollen da hineinwachsen, wir wollen den Heiligen Geist einladen, uns zu Lobpreiskriegern zu machen, uns zu Menschen zu machen, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und die den Feind in unserer Region zum Schweigen bringen, damit der Heilige Geist sich ausbreiten kann. Amen, Amen, Amen. Wow.